Moin, liebe Studis, hallo. Das ist die erste von mehreren Podcast-Folgen zu Kapitel 6 aus der Vorlesung Algebra 1. Ich beginne mit dem kleinen Satz von Fermat. Das ist in der Vorlesung Satz 6.6 und ich wiederhole nochmal kurz, was in dem Satz passiert. Und dann werde ich anhand eines Beispiels die Beweisstrategie nochmal erklären, damit Sie sich vielleicht ein bisschen besser vorstellen können, was da passiert. Und am Ende kommt auch noch ein Beispiel. Los geht's. Wir haben eine Primzahl p und wir haben eine ganze Zahl a. Dann behauptet der Satz, dass immer gilt, a hoch p ist kongruent zu a modulo p. In anderen Worten ist a hoch p minus a durch p teilbar in z. Und dann kommt die zweite Aussage. Falls nämlich a und p teilerfremd sind in z, und das bedeutet einfach, dass p kein Teiler von a ist, also in der Primfaktorzerlegung nicht vorkommt, dann gilt auch, dass a hoch p minus 1 kongruent zu 1 ist modulo p. In anderen Worten ist dann a hoch p minus 1 minus 1 durch p teilbar in z. Das sind die beiden Aussagen. Und wir haben in der Vorlesung so angefangen, dass wir erstmal geguckt haben, was passiert, falls p ein Teiler von a ist. Dann gilt nämlich die erste Aussage auf jeden Fall. Und wir müssen uns nur noch um die zweite kümmern. Und die zweite hat ja auch die Voraussetzung, dass p kein Teiler von a ist. Deswegen reicht es dann im Rest des Beweises, wenn man sich den Fall anschaut, wo p kein Teiler von a ist. Und in meinem Beispiel für die Beweisstrategie nehme ich deswegen auch genau diesen Fall. A ist nämlich 8 und p ist 5. Die Behauptung ist dann also, einerseits 8 hoch 5 ist kongruent zu 8 modulo 5. Wenn Sie Lust haben, rechnen Sie es aus, dass das stimmt. Und die speziellere Behauptung für den teilerfremden Fall ist, dass 8 hoch 4 kongruent zu 1 ist modulo 5. Und hier kommt jetzt der Beweis, so wie in der Vorlesung, mit diesem Zahlenbeispiel. Die Menge m ist dann die Menge, die aus den Zahlen 1, 2, 3, 4 besteht. Die sind alle teilerfremd zu 5. 8 ist auch teilerfremd zu 5. Und dann sagt uns Lemma 325, Teil a, dass dann die Produkte von 8 mit den Zahlen aus der Menge m jeweils alle teilerfremd zu 5 sind. Diese Zahlen sind 8, also 1 mal 8, dann 16, 2 mal 8, 24, 3 mal 8 und 32, 4 mal 8. All diese Zahlen, die ich gerade vorgelesen habe, sind kongruent zu irgendetwas in m modulo 5. Und das habe ich jetzt einmal für Sie ausgeixt, wie das genau aussieht. 1 mal 8, also 8, ist kongruent zu 3 modulo 5 und 3 liegt in der Menge m. 16 ist kongruent zu 1 modulo 5 und 1 liegt auch in der Menge m. 24 ist kongruent zu 4 modulo 5, das liegt in m. Und 32 ist kongruent zu 2 modulo 5, 2 liegt in m. Jetzt sehen wir, dass wir eine Bijektion haben. Zu jedem dieser Vielfache gehört immer genau ein Element aus der Menge m. Und die Elemente von m werden sozusagen permutiert, indem wir mit 8 multiplizieren und dann mit Rest durch 5 teilen. Das könnte man jetzt also als Abbildung definieren. Zuerst mit 8 multiplizieren, dann mit Rest durch 5 teilen und dann hätte man eine Abbildung der Menge m in sich selbst, wobei die Zahlen einfach so permutiert werden. 1 geht auf 3, 2 geht auf 1, 3 geht auf 4 und 4 geht auf 2. Insbesondere muss jetzt, weil wir diese Zuordnung haben, das Produkt der Zahlen aus m kongruent sein zu diesen Vielfachen, wenn wir nämlich alles mit 8 multiplizieren, wenn wir die dann alle aufmultiplizieren, modulo 5. Also nochmal, jedes der Produkte, 1 mal 8, 2 mal 8, 3 mal 8, 4 mal 8, ist kongruent modulo 5 zu genau einer Zahl in m und die sind paarweise verschieden. Das heißt, dass wir genau wieder die gleichen Elemente bekommen, mit denen wir angefangen haben. Also die Zahlen, die wir mit 8 multipliziert haben. Wenn ich also die Zahlen 1 bis 4 multipliziere, dann ist das Produkt kongruent modulo 5 zu dem Produkt der Vielfachen. 1 mal 8, 2 mal 8, 3 mal 8, 4 mal 8. Jetzt schreibe ich das einmal auf. Das Produkt der Leute aus m, 1 mal 2 mal 3 mal 4, ist kongruent zum Produkt der Leute, nachdem ich multipliziert habe, also 1 mal 8, 2 mal 8, 3 mal 8, 4 mal 8, modulo 5. Dann ziehe ich den Faktor 8 raus, insgesamt 4 mal, weil da 4 Faktoren in dem Produkt stehen. Das heißt, dann habe ich, dass das Produkt 1 mal 2 mal 3 mal 4 kongruent ist zu 8 hoch 4 mal dasselbe Produkt, 1 mal 2 mal 3 mal 4, modulo 5. 1, 2, 3 und 4 sind teilerfremd zu 5, das Produkt also auch. Also kann ich die Kürzungsregel anwenden und dann bekomme ich raus, dass das Produkt 8 hoch 4, also was ich rausgekürzt habe, war das Produkt 1 mal 2 mal 3 mal 4. Was übrig bleibt, ist auf der einen Seite die Zahl 1 und auf der anderen Seite die Zahl 8 hoch 4. Und die sind jetzt immer noch kongruent modulo 5, weil die Kongruenz sich beim Kürzen hier nicht verändert hat. Das ist die Argumentation. Und jetzt kommt noch ein Beispiel. Dieses Beispiel soll zeigen, dass man die Voraussetzung, dass man da eine Primzahl stehen hat im Exponenten, beziehungsweise eine Primzahl minus 1, wirklich gebraucht wird und dass sonst die Aussage manchmal falsch ist. Das gucken wir uns hier kurz an. Wir nehmen diesmal a gleich 5, aber anstelle von einer Primzahl nehmen wir jetzt für den Exponenten die Zahl 6. Die sind zwar teilerfremd in Z, aber es geht trotzdem was schief, und zwar deshalb, weil 6 keine Primzahl ist. Wenn ich nämlich jetzt ausrechne, 5 hoch 6 minus 1, also 5 hoch 5, und wenn ich dann gucke, wozu das kongruent ist, modulo 6, dann, okay, wie rechne ich das aus? 5 hoch 5, habe ich natürlich keine Lust, das im Kopf auszurechnen. Aber ich kann mir ja überlegen, 5 ist kongruent zu minus 1, modulo 6. Und mit der Produktregel ist dann 5 hoch 5 kongruent zu minus 1 hoch 5, modulo 6. Und das ist minus 1. Das heißt also, 5 hoch 6 minus 1 ist kongruent zu minus 1 modulo 6 und nicht zu 1. Und damit sehen wir, dass der Satz falsch wird, jedenfalls im Allgemeinen, wenn man für den Exponenten, oder also für das, was da p heißt, keine Primzahl benutzt, sondern eine zusammengesetzte Zahl. So, das kann dann später, wenn Sie das interessant finden, dann können Sie zum Beispiel in der Zahlentheorie-Vorlesung da noch mehr drüber hören, denn solche und andere Eigenschaften von Primzahlen werden dann verwendet, um Primzahltests zu entwickeln. Aber das nur am Rande. Diese Podcast-Folge sollte nicht so lang werden. Ich habe jetzt hoffentlich an diesem Beispiel nochmal deutlicher machen können, wie die Beweisstrategie da funktionierte. Die gleiche Strategie werden wir verwenden, wenn wir das verallgemeinern zum Satz von Fermat-Euler. Da verwenden wir die Eulersche Phi-Funktion und da haben wir im Prinzip dieselbe Beweisstrategie. Der einzige Unterschied ist, dass wenn man irgendeine Zahl n hat, dass dann von den Zahlen 1 bis n minus 1 nicht mehr unbedingt alle teilerfremd sind zu n und dass man da deswegen ein bisschen differenzierter argumentieren muss. Aber die Idee, dass man so ein Produkt bildet und dann Modulo rechnet und irgendwas kürzt, die wird bleiben. Und die haben Sie dann jetzt schon mal gesehen und hoffentlich hat das Beispiel dabei geholfen, das besser zu verstehen. So, bis zur nächsten Folge.